ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid, hier in der Schwarzwaldwerkstatt. In der Losung steht heute ein Vers aus dem Timotheus, aus dem 2. Timotheus. Und da habe ich gedacht, der passt sehr gut, weil unser Text heute auch aus dem Timotheusbrief stammt. Der Paulus beginnt seinen Brief mit folgenden Worten: Mein lieber Timotheus. Und da habe ich gedacht, da kann jetzt eigentlich jeder seinen Namen einsetzen. Also meine liebe Christiane oder ihr euren. Und jetzt horchen wir, was er schreibt. Setze alles daran, dass du vor Gott bestehen kannst, dass dein Glaube fest wird und du in Liebe und Frieden mit allen lebst, die Gott aufrichtig anbeten. Der Vers aus der Lutherbibel ist vielleicht etwas bekannter, den möchte ich da auch noch lesen. Jage nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Und so möchten wir diesen Christustreff beginnen, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Begrüßen möchte ich ganz besonders unseren Referenten, der Cornelius Häfele aus Gomaringen. Herzlich willkommen. Ich habe mal gegoogelt, wer er ist, und da sind so viele interessante Sachen drin gestanden, dass ich gedacht habe, es ist wahrscheinlich am besten, er stellt sich nachher, bevor er startet, sich selber einfach kurz vor. Begrüßen möchte ich auch Theresa Heitzmann aus Freudestadt, die nachher sich und ihre Arbeit vom Hoffnungsland Freudestadt auch noch vorstellen wird. Und jetzt singen wir gemeinsam: Welch ein Freund ist unser Jesus? Betet. Lieber Vater, hab du von Herzen Dank, dass wir uns hier versammeln dürfen, auch gerade jetzt in dieser doch oft so schwierigen Zeit. Danke, dass du verheißen hast, dass du Mitte unter uns sein wirst, wo zwei oder drei sich in deinem Namen versammeln. Und so sind wir jetzt gespannt, was du uns heute zu sagen hast. Und wir bitten dich, dass du zu jedem von uns so redest, dass er gestärkt in die neue Woche gehen kann. Ja, Vater, danke für den wunderschönen Sonntag, den wir erleben durften. Und wir loben und preisen dich für deine Größe. Danke für deine Gegenwart. Amen. Wir möchten Gott loben auch mit dem nächsten Lied. Darum juble ich dir zu, oder Wiesen und Berge. Thank you.
So, wie kann man sich in Schweiß baden, indem man seinen Laptop zu Hause auf dem Schreibtisch stehen lässt? Ich hatte alles schon eingepackt, heute Mittag, extra noch diese PowerPoint vorbereitet. Und dann, als es schon eingepackt war, gab es plötzlich nochmal einen Rückruf und ich musste es nochmal alles auspacken und nochmal hochfahren und noch ein Dokument ausdrucken. Und dann habe ich die Tasche nachher bloß geschnappt und den Beamer und damit steht mein Laptop jetzt brav zu Hause, während die Tasche hier bei mir mit dabei ist. Ist mir echt auch noch nie passiert, aber einmal darf es immer peinlich werden. Cornelius Häfele, ich bin aus Gomaringen hergefahren, das liegt zwischen Tübingen und Reutlingen. Da lebe ich seit 15, 16 Jahren mit meiner Familie, meiner Frau Gabi und unseren vier Kindern, wobei von den vier Kindern nur noch zwei bei uns im Haus leben, die anderen sind irgendwo ausgeflogen zum Studieren. Seit letztes Jahr bin ich Personalvorstand bei den APIs und in der Funktion dann auch öfters mal unterwegs. Hier war ich jetzt noch nie, beim Daniel war ich schon öfter. Wo sitzt er eigentlich? Ah, da hinten, so weit weg. Ja, das macht meine Gleitsichtbrille gerade noch mit. Aber mit Maske wird es schwierig. Gut, in den 12 Jahren, vor ich bei den APIs hatte ich eine Praxis für Beratung, Coaching und Psychotherapie. Die habe ich auch immer noch, aber nur noch nebenher und habe da Menschen in allen möglichen und auch unmöglichen Lebenssituationen beraten. So, jetzt, das soll reichen, legen wir los mit unserem Thema. Wo sind denn die ganzen Kinder? Sind die da? Ja. Seht ihr auch was hier vorne? Was da zu sehen ist. Ein bisschen näher. Also ich soll das Mikro noch, versteht man mich jetzt? Also alle, auch hinten? Gut. Sag mal, ihr Kinder, wenn ihr da auf dieses Bild schaut, da steht, die lesen können, können schon lesen, die Geschichte vom schwarzen Schaf. Seht ihr da überhaupt ein schwarzes Schaf auf dem Bild? Echt? Wo? Da. Richtig. Ich möchte euch dieses Schaf mal vorstellen. Das ist der Blackie. Und der Blackie ist ein schwarzes Schaf, wie man sehen kann. Wisst ihr, Kinder, was ist das größte Problem eines schwarzen Schafs? Habt ihr da eine Idee? So ein schwarzes Schaf hat ein Problem. Weiß irgendjemand was? Hat da jemand eine Idee? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich kann es euch nämlich sagen. So ein schwarzes Schaf hat ein fettes Problem, weil alle anderen Schafe sind grün, gell? Ja. Weiß, stimmt. Und das führt dazu, dass so ein schwarzes Schaf, wenn es in so einer weißen Schafherde steht, ziemlich auffällt, oder? Und was denkt ihr, was denken die anderen Schafe über das schwarze Schaf? Was würdet ihr denken, wenn ihr ein weißes Schaf wärt und um euch rum lauter Weiße, aber eins ist schwarz, was würdet ihr denken? Ha, wie kann man auch so rumlaufen? Wie kann man auch so aussehen? Und genau das war das Problem vom Blackie. Er hatte das Problem, er war das einzige schwarze Schaf in einer ganzen großen weißen Schafherde und hat sich sowas von blöd dabei gefühlt. Er hat sich nämlich so gefühlt als schwarzes Schaf. Ja. Also wenn man sich so fühlt, muss man sagen, das ist ziemlich belämmert. Ja. Und genau das war sein Problem. Als einziges schwarzes Schaf in einer weißen Herde, da kann man sich ja nur belämmert fühlen. Und wenn man dann so als kleines schwarzes Schaf unterwegs ist und man fühlt sich so, dann macht man das meistens so, dass man nicht bei der großen Herde dabei bleibt, sondern dass man sich immer so ein bisschen absondert. Und so war es beim Blackie, er ist immer weit weggelaufen von der Herde, weil er sich da immer so dumm gefühlt hat in all diesen weißen Schafen. Und wenn er dann da so alleine auf der Wiese stand, dann hat er sich ganz furchtbar viele Gedanken gemacht. Und die Gedanken, die waren alle so schwarz wie sein Fell auch. Hat sich ganz dunkle und schwarze Gedanken gemacht. Ach, wieso ist das so furchtbar? Wieso bin ich so ein armes, schwarzes Schaf? Wieso sind alle weiß und ich nicht? Was kann ich bloß tun? Und plötzlich hat er mitten in seinen schwarzen Gedanken einen Lichtblick gesehen. Er hat nämlich plötzlich sich selber gesehen, aber er hat sich nicht mehr schwarz gesehen, sondern er hat gedacht, so täte ich aussehen, wenn ich weiß wäre. Und er hat angefangen, sich nichts sehnlicher zu wünschen, als ein weißes Schaf zu werden. Und das hat er sich so sehr gewünscht, dass dieser Gedanke vom weißen Schaf immer größer in seinem Kopf wurde. Und er hat nur noch weiße Schafe gesehen. Und er hat sich selber als weißes Schaf gesehen. Aber wenn er morgens in den Spiegel geguckt hat, was hat er dann gesehen? Ja? Richtig, dass er immer noch schwarz war, obwohl er so davon geträumt hat, dass er doch ein weißes Schaf sein könnte. Jetzt hat er sich überlegt, ich brauche Hilfe. Ich brauche ganz dringend Hilfe. Und er hat sich ein weißes, also nicht ein weißes, also es war auch weiß, aber es war auch noch weiße, dieses Schaf. Das war nämlich der Pfarrerschaf vom Schafhof. Ja. Und zu diesem ging der Blackie und hat gesagt, Pfarrer Schaf, ich brauche ganz dringend Hilfe. Was soll ich bloß tun? Wie könnte ich denn ein weißes Schaf werden? Der Pfarrer Schaf, weil er so weise war, hat erst mal gemeckert. Und dann hat er gesagt, weißt du was, Blackie, wenn du das schaffen willst, ein weißes Schaf zu werden, dann musst du dich richtig, richtig heftig anstrengen. Und wenn du dich ganz doll anstrengst und ganz brav bist, wenn du so richtig lammfromm wirst, und überhaupt keinen Quatsch mehr machst und einfach immer nur brav machst, was man dir sagt, dann könnte es sein, dass du eines Tages es schaffst, ein weißes Schaf zu werden. Ach, was hat der Blackie gedacht? Das muss ich mal ausprobieren. Und dann hat er sich richtig heftig angestrengt. Das Problem war nur, er hat gar nicht so genau gewusst, wie das eigentlich gehen soll. Wie strengt man sich denn jetzt als schwarzes Schaf an, dass man weiß wird? Er hat sich ganz furchtbar angestrengt und hat sich mordsmäßig aufgeplustert. Und immer wenn er dachte, jetzt habe ich es gleich, jetzt ging die Luft wieder raus aus ihm. Und alles, was übrig bleibt, war was? Ja, immer noch ein schwarzes Schaf. Und jetzt kennt ihr schon, wie hat er sich gefühlt? Naja, halt wieder so. Ja, was soll man auch machen? Aber er war weiterhin ein schwarzes Schaf unter lauter Weißen, obwohl er sich so angestrengt hat. Jetzt war der Blackie natürlich einfach nur ganz furchtbar. Ja, richtig. Und er hat einen großen Tränensee hingeheult, mitten auf die Wiese. Da macht es nichts aus. Da versickert es wieder. Aber so schlecht ging es ihm. Bis der gute Hirte kam. Und der gute Hirte, der kam und der Blackie rannte zum Hirten und sagt, ups, was ist jetzt passiert? Ah, ich habe irgendwie auf den falschen Knopf gedrückt. Der Blackie rannte zum guten Hirten und hat ihm genau die gleiche Frage gestellt. Mensch, was soll ich denn eigentlich bloß machen? Und der gute Hirte hat zum Blackie gesagt, Blackie, du musst doch gar nicht weiß werden. Weil weißt du was? Ich find's toll, dass du ein schwarzes Schaf bist. Ich will, dass es in meiner Herde, wo es lauter weiße Schafe gibt, auch ein schwarzes Schaf gibt. Genauso wie ich will, dass es weiße Schafe gibt. Und ich hab dich lieb, so wie du bist. Ich find dich toll, so wie du bist. Das hat der Hirte zum Blackie gesagt. Was glaubt ihr, was jetzt der Blackie gedacht hat? Hat er weiter geheult? Hat er sich weiter belämmert gefühlt? Ja? Richtig. Der war jetzt so fröhlich, dass er sich die ganze Zeit im Kreis gedreht hat auf seiner Wiese, so lange bis ihm schlecht war, aber das war ihm egal, weil er so fröhlich war. Er war total happy, dass der Hirte gesagt hat, Blackie, es ist gut, dass du ein schwarzes Schaf bist. Und damit er nicht bloß schwarz war, hat er sich noch eine rote Halskrause gekauft. So. Jesus möchte, dass wir Menschen auch glücklich sind. Er möchte, dass du glücklich bist. Du darfst auch glücklich sein. Der gute Hirte ist für dich auch da. Und er möchte dein guter Hirte sein und er möchte dir sagen, ich habe dich lieb, so wie du bist. Und du darfst ein weißes Schaf sein oder ein schwarzes, ein großes Kind oder ein kleines, ein schlaues oder ein nicht so schlaues. Du darfst so sein, wie du bist. Ich hab dich lieb. Das war die Geschichte von Blackie. Gute Geschichte oder schlechte Geschichte? Ja, alles klar. Also, lieber echt fromm als Lamm fromm. Das ist das Thema für uns alle heute. Das Wort fromm kennt ihr noch, oder? Aber wahrscheinlich geht es euch auch so, dass wir feststellen müssen, dass dieses Wort fromm eigentlich ein ziemlich altmodisches Wort ist. Ein Wort, das heute kaum noch vorkommt, oder? Wer von euch sagt, wenn er gefragt wird, was bist denn du für einer? Ich bin ein frommer Mensch. Wer sagt das? Niemand. Also niemand sagt, ich bin fromm, wenn er das gefragt wird. Warum nicht? Es beschreibt doch ziemlich gut, was mit euch los ist, oder? Warum sagt ihr es nicht? Weil es irgendwie wie aus der Mode zu sein scheint, oder? Weil es ein Wort ist, wo man so erstmal denkt, oder? Es ist so ein bisschen blöd, wenn man einfach nicht so richtig hinter die Masken gucken kann. Ihr könnt einfach gucken, wie ihr guckt und ich habe keine Ahnung, was hier losgeht. Ach Mann, ich komme hier immer auf den... Ja, wer kennt noch dieses Kindergebet? Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Ein paar Ältere kennen es noch. Wer betet es heute noch mit seinen Kindern? Auch eher nicht mehr. Oder dass manchmal noch jemand, das können wir vielleicht noch erleben, erzählt, ja, meine Oma, das war eine fromme Frau. Sowas kann man vielleicht mal noch hören. Aber gleichzeitig gibt es dann auch so Ausdrücke wie, dass man über jemanden sagt, das ist ja so ein frömmelnder Typ. Oder dass man über jemanden sagt, die ist lammfromm. Aber das hat alles nicht so was richtig Positives im Klang, oder? Man stellt sich dann irgendwie eher so ein bisschen jemanden vor, der auf so eine ganz besonders altmodische Art glaubt. Oder auf so eine besonders enge Art glaubt. Oder so ein bisschen komisch ist, wenn man über jemanden sagt, oh ja, die ist auch lammfromm. Das verbindet man heute nichts richtig Positives mehr damit. Und das ist echt ein Jammer. Weil dieses Wort fromm, Frömmigkeit, kommt überhaupt nicht aus einer Sprache, die irgendwie was Negatives gemeint hat. Als Martin Luther die Bibel übersetzt hat, hat er für einen ganz bestimmten Begriff, den er in der griechischen Bibel vorfand, etwas gesucht, wie er das geschickt übersetzen kann. Und ich möchte ganz kurz, bevor wir uns den Text anschauen, mit euch einen kleinen Ausflug machen, übers Mittelalter bis hin zur Antike. Also, Martin Luther suchte ein Wort und er fand es im Althochdeutschen. Da gibt es das Wort oder gab es das Wort Fruma und das bedeutet den Vorteil, den Nutzen. Daraus wurde dann im Mittelhochdeutschen das Wort Frum und das bedeutet nichts anderes als förderlich. Also, eine Person, die frum war, war also eine, die tüchtig war, die rechtschaffen war. Ein gescheiter Kerle, der hätte man vielleicht bei uns sagen. Auf jeden Fall Keulale. Gibt es das bei euch, den Begriff? Ja. Das Gegenteil von einem Lale war einer, der frum war. Ja. Ein geschickter Kerle, den man gebrauchen kann, der zu was taugt. Ein frumer Knecht war also ein treuer, ein rechtschaffener, ein tüchtiger Knecht, einer, mit dem man Pferde stehlen kann, was wir natürlich nicht tun. Luther hat dieses Wort, das gar nicht fromm war, also das gar nicht aus einem religiösen Bezug war, kam, benutzt, um jetzt einen Begriff im Hebräischen, aus dem Griechischen zu übersetzen, der dort stand. Das sieht man jetzt hier leider nicht, da wäre es das griechische Wort gestanden. Jetzt steht da Türkisch oder sowas Ähnliches, aber das macht nichts. Das Wort, das da im Griechischen steht, Eusebeia, kann man am besten übersetzen mit Gottesfurcht. Und Luther hat aber dieses Wort aus dem Deutschen fromm genommen, um diesen Begriff zu übersetzen. Und im Griechischen bedeutet der ursprünglich, wenn man sich vor jemandem oder etwas zurückzieht, vor jemandem zurücktritt, um ihm Ehre entgegenzubringen. Weil man diesen Menschen zum einen super toll findet, weil man gleichzeitig sich auch ein bisschen vor ihm fürchtet, wenn man eine gewisse Scheu vor dieser Person hat. Also das Wort im Griechischen kam immer dann vor, wenn ein Untertan zum König kam und dann vor ihm sich verbeugt hat, ihm Ehre entgegengebracht hat und gleichzeitig aber total begeistert war von dem König. Da wurde das Wort im Griechischen benutzt. Und so hat Luther das deutsche Wort vom Tüchtigen, vom Rechtschaffenen, vom ordentlichen Kerl benutzt, um diesen Begriff aus dem Griechischen zu übersetzen. Man kann also sagen, wenn wir heute in der Bibel von einem frommen Menschen lesen oder den Begriff Frömmigkeit lesen, was wir gleich tun werden, dann geht es am ehesten um einen, der Gott mit Ehrfurcht gegenübersteht und sich entsprechend verhält. Und um nichts anderes. Jetzt gehen wir zu unserem Bibeltext, den wir heute anschauen wollen, aus 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 16. In Ephesus, in der Timotheus zugange war, gab es wie in jeder guten Gemeinde Probleme. Ich hoffe, ihr wisst, dass eine gute Gemeinde ein paar gescheite Probleme braucht. Wenn es in einer Gemeinde überhaupt keine Probleme gibt, in einer Gemeinschaft, dann stimmt was nicht. Dann kommt es irgendwann zu einem Riesenknall, weil die Probleme nicht sein dürfen, aber sie sind trotzdem da, weil dort sind Menschen am Werk. Und so war es in Ephesus, so war es in Korinth, so war es in den Gemeinden in Galatien, in allen Gemeinden im Neuen Testament, gab es in jeder ein paar Probleme. Und manchmal gab es auch einen Haufen Probleme. Und damit hat man dann umgehen müssen. In Ephesus war es auch so. Es gab Probleme. Paulus schrieb dem Timotheus, bei euch droht ein Verlust. Ihr droht etwas zu verlieren. Nämlich was? Ihr droht eure Frömmigkeit zu verlieren. Eure Eusebeia, eure Gottesfurcht. Ihr droht das zu verlieren, was euch an Gott bindet, was euch vor Gott stehen lässt mit einer Haltung der Ehrfurcht, der Hingabe, der Bewunderung, aber auch dessen, dass ihr Gott ernst nehmt. Das droht ihr zu verlieren. Und ihr braucht ganz dringend, ganz neu, echte Frömmigkeit. Natürlich war auch dann schon damals die Frage, was ist denn das eigentlich jetzt, echte Frömmigkeit? Was ist denn wirklich echte Frömmigkeit? Paulus schreibt Folgendes. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Die erste Antwort, die wir von Paulus bekommen, was ist eigentlich echte Frömmigkeit, lautet, echte Frömmigkeit ist was ganz was anderes als Gesetzlichkeit. Paulus schreibt als erstes davon, dass er sagt, Gemeinde, lieber Timotheus, kann vom Glauben abfallen. Das finde ich eine ziemlich erschreckende Aussage. Dass eine ganze Gemeinde vom Glauben abfallen kann. Der kann abhanden kommen. Wie kann das passieren? Paulus sagt, die Gemeinde kann verführerischen und teuflischen Lehren verfallen. Jetzt denken wir gleich, da fällt uns gleich ein Haufen Ei, oder? Was das sein könnte. Verführerische Lehren, bestimmt so was Esoterisches und so richtig abgefahrene, kranke Sachen, was Leute glauben sollen. Heute glaubt man ja auch wieder an alles Mögliche und an Verschwörungen und da gibt es Menschen, die glauben, ganz spannende Sachen. Ja. Und da fällt uns ganz vieles ein, was Menschen für merkwürdige Sachen glauben können und jetzt zählt Paulus zwei Beispiele auf und die sind überhaupt nicht komisch. Die eine Lehre, die es in Ephesus gab, war heiraten verboten. Wer ein echter, wiedergeborener, bibeltreuer, Fisch aufs Auto klebender Christ ist, der heiratet nicht. Und die zweite Lehre, die es gab, strenge Diät halten. Gibt es heute manchmal auch, oder? Warum gab es diese zwei komischen Lehren in der Gemeinde? Die Menschen haben damit gerechnet, dass Jesus ganz bald wiederkommt. Und dann gab es welche, die sagten, naja, wenn Jesus so bald wiederkommt, dann gibt es nur eins. Wir müssen uns darauf vorbereiten und wir müssen dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen das noch erfahren. Und da kann man keine Zeit verlieren mit so Sachen wie heiraten oder sowas. Das ist alles nebensächlich. Man muss sich nur auf das eine konzentrieren. Und heiraten ist sowieso, ach, das ist sowas, was es in dieser Welt gibt, das taugt nichts, das braucht man nicht, kein Wert. Und das zweite Problem war, dass egal, wo man in Ephesus zum Metzger ging, um Fleisch zu kaufen, man hat nur Fleisch gekauft, gekriegt, das vorher im Gottesdienst der heidnischen Diana geopfert worden war. Das war das Götzenopferfleisch. Man hat dieses Tier in einem tatsächlich heidnischen, vielleicht auch okkulten Ritual dieser Göttin geopfert. Und jetzt gab es Christen, die sagen, ich kann doch kein Fleisch essen, das von einem heidnischen Priester in einem heidnischen Ritual geopfert wurde. Da mache ich mich ja zum Mittäter. Das waren die zwei Lehren, die es da in Ephesus gab und die für viel Verwirrung gesorgt haben. Und Paulus sagt, wenn ihr das glaubt, dann ist das teuflisch und verführerisch, weil es führt dazu, dass ihr vom Glauben wegkommt. Und jetzt hält er etwas dagegen. Er sagt, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Gott hat die Ehe geschaffen. Deswegen ist sie gut. Und deswegen kann nicht einmal daherkommen und sagen, ein echter Frommer heiratet nicht. Weil es ist etwas, was Gott geschaffen hat. Es ist Schöpfung. Es ist Gottes Wille. Und wenn ich das behaupte, dass das plötzlich nicht mehr so ist, dann ist das eine falsche Lehre. Und es gilt auch für das Fleisch. Wer hat denn die Kuh gemacht, die der Diana geopfert wurde? Die Kuh, die kommt von Gott. Und Paulus hat tatsächlich diese Weite, dass er sagt, es ist mir völlig Pups, welcher irre Heide in welchem irren Ritual diese arme Kuh geschlachtet hat, weil es ist immer noch Gottes Kuh. Und alles, was Gott geschaffen hat, kann nicht schlecht sein. Und das bedeutet für ihn, verführerische und teuflische Lehre ist deshalb so tückisch, weil sie so fromm daherkommt. Das war ja total fromm, was die da gesagt haben. Das war alles für Jesus. Und das war für die, die noch bessere Christen sein wollten, die noch mehr sich angestrengt haben. Paulus sagt, nein, darum geht es doch überhaupt nicht. Echte Frömmigkeit ist was ganz was anderes als irgendwelche Lehren, solche Sonderideen. Echte Frömmigkeit zeigt sich in einem freien Genuss der Schöpfung und Dankbarkeit gegenüber Gott. Das ist echte Frömmigkeit und eben nicht in einer frommen Gesetzlichkeit. Das ist die erste Antwort, die wir von Paulus bekommen. Was ist echte Frömmigkeit? Ich habe noch 17 andere Antworten, es dauert noch ein bisschen. Nein, nur noch zwei. Nur damit keiner erschrecken muss. Paulus schreibt weiter, wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist. Die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise zurück, übe dich selbst aber, und jetzt kommt das Wort zum ersten Mal, in der Frömmigkeit. Denn die leibliche Übung, das gesetzliche Tun ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit, die ist zu allem Dingen Nütze und sie hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland der Menschen, besonders der Gläubigen. Das gebiete und lehre. Die zweite Antwort, die wir von Paulus bekommen, was echte Frömmigkeit ist, lautet, echte Frömmigkeit ist was ganz anderes als Religiosität. Paulus schreibt an Timotheus, lieber Timotheus und ihr lieben Epheser, legt bitte dieses ganze religiöse Getue ab. Es ist zu nichts Nütze. Fromm tun taugt nichts. Aber was denn bitte stattdessen? Jetzt wäre es einmal spannend, wir hätten noch Zeit und könnten mal so eine Runde machen und uns gegenseitig erzählen, wer aus so einem frommen Elternhaus kommt wie ich. Also bei mir war es richtig fromm. Ich wurde schon im Mutterleib mit Chorälen beschallt. Ob ich wollte oder nicht. In meiner Kindheit wurden stundenlang gebetet. Ich saß stundenlang in der Stund. Ich habe alles mitgemacht, von klein auf. Und ich habe ganz, ganz, ganz viele Dinge gelernt, was man als Christ tut und was man auf gar keinen Fall tut. Tanzen war in meiner Kindheit noch absolut, also ein Bein, das sich zum Tanzen regt, wurde im Himmel abgesägt. Ich habe mal so eine rote Jacke, so eine, wisst ihr das noch, Anfang der 80er gab es diese dicken Daunenjacken, so wo man aussah wie so ein Michelin-Männchen. Oh, das habe ich mir gewünscht. Und dann habe ich eine gekriegt zu Weihnachten, knallrot, und dann ging ich damit zu meinen Großeltern, die waren Hahner. Und mein Großvater guckt mich an und sagt, oh, mit der Jacke hast du mir nicht in Stund. Dann habe ich gefragt, ja warum? Ja, rot ist die Farbe der Sünde. Wusste ich bis da auch nicht. Aber da gab es ohne Ende solche Regeln, so geschriebene und ungeschriebene Dinge, was man darf und was nicht. Und Paulus sagt, lege die Dinge ab, das religiöse Getue, das du nur machst, weil es dir darum geht, was denken die anderen, die auch in meinem Club sind und gar nicht so sehr wegen Gott. Und dann sagt er, übe dich aber, lieber Timotheus, in der Frömmigkeit. Und das geht so. Jetzt kommt's. Jetzt sagt er, wie es geht, fromm zu sein. Und jetzt haltet euch fest, jetzt wird's richtig, richtig anstrengend. Jetzt muss man richtig viel tun und man darf wieder ganz vieles nicht. Nein, Paulus sagt, setze deine Hoffnung auf den lebendigen Gott. Liebe Geschwister, das ist echte Frömmigkeit. Setze deine Hoffnung auf den lebendigen Gott. Habt ihr auch immer gedacht, Frömmigkeit ist echt was Anstrengendes? Setze deine Hoffnung auf den lebendigen Gott. Und das bedeutet, echte Frömmigkeit ist für Paulus kein frömmelndes Getue, keine pure Religiosität, sondern das genaue Gegenteil. Echte Frömmigkeit zeigt sich in einem vertrauensvollen Glauben an den lebendigen Gott, nicht mehr und nicht weniger. Das ist Frömmigkeit. Und jetzt schreibt Paulus noch eine Sache an den Timotheus. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist, durch Weissagung, mit Handauflegung der Ältesten. Das lass deine Sorge sein, damit geh um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Die dritte Antwort lautet, echte Frömmigkeit ist was anderes als scheinheilige Heuchelei. Natürlich wollen wir als Christen auch als Christen leben. Aber es passiert so schnell, kennt ihr das, dass man sich dann anstrengt, als Christ zu leben und dass man es dann richtig gut hinkriegt. So war das bei mir. Mein Opa hat mir schon, als ich 5, 6, 7 Jahre alt war, gesagt, Burle, du sollst im Heiland ähnlicher werden. Verstanden, oder? Ja. Das Burle hat es probiert, echt. Ich habe es ernsthaft probiert. Wisst ihr, was ich erlebt habe? Hat nicht geklappt. War schlimm. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und dann wurde ich größer und dann bin ich bei jeder Zeltevangelisation, die es bei uns gab, und damals gab es noch einen Haufen, jedes Jahr 1, 2, 3 mindestens. Ich bin zu jeder hin und ich bin bei jeder nach vorne gegangen, habe mich bekehrt. Ich bin wahrscheinlich der bestbekehrte Mensch, den ihr jemals gesehen habt. Und wisst ihr, was ich jedes Mal gemerkt habe? Jedes Mal wieder, nach einer Woche spätestens, habe ich feststellen müssen, der Hefele ist immer noch da und der Heiland kommt einfach nicht. Wenn ich in den Spiegel geguckt habe, habe ich immer noch nicht den Heiland gesehen, immer noch bloß meine Fresse. Und es hat mich fertig gemacht, weil ich verstanden habe, dass echte Frömmigkeit etwas ist, wo man nie wieder was anderes sieht, außer totale Perfektion. Und darum geht es nicht. Und trotzdem geht es auch nicht darum, dass wir als Christen leben, egal wie. Paulus sagt, lieber Timotheus, wenn du echt fromm bist, dann kannst du auch vorbildlich leben. Wenn du deine Hoffnung auf den lebendigen Gott setzt, wenn das deine Frömmigkeit ist, dann kannst du vorbildlich leben. Und dann sieht man das in dem, wie du redest, im Wort. Dann spürt man das in dem, wie du dich verhältst. Dann merkt man das in dem, wie du mit Menschen umgehst, wie du Beziehungen pflegst. Dann merkt man das daran, wie du glaubst und dass es eben echt ist und nicht aufgesetzt. Dann merkt man das daran, wofür du dir zu schade bist, wo du nicht mitmachst, nicht weil du es nicht darfst und weil es dir alles verboten ist, sondern weil du sagst, das brauche ich nicht. Das brauche ich echt nicht, weil ich habe ja die Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt. Und das, liebe Geschwister, bedeutet, echte Frömmigkeit zeigt sich eben nicht in einem scheinheiligen so tun als ob. Und dann bin ich am Sonntag früh und am Sonntagabend in der Stunde und noch einmal in der Woche auch fromm, aber dazwischendrin, wenn ich beim Schaffen bin oder in der Schule oder egal wo, bin ich halt einfach bloß so, wie ich bin. Echte Frömmigkeit wird in meinem Reden, in meinem Verhalten, in den Beziehungen, im Glaubensleben und in meinem Charakter deutlich werden und gemessen wird werden, nicht wie perfekt ich bin, wie gut mir das gelingt heute oder wie schlecht morgen, sondern gemessen wird zuallererst, wie echt das alles ist. Jesus hatte nie ein Problem, dass seine Jünger solche Pfeifen waren. Und die waren echt Pfeifen. Die haben es echt nicht gut hingekriegt mit der Frömmigkeit. Und trotzdem, und manchmal regt sich Jesus auf und ärgert sich und sagt, was ist los mit euch? Aber wisst ihr, über wen er sich viel mehr aufregt? Viel öfter. Das waren die Superfrommen, die Pharisäer und die Sadduzäer. Mit denen legt er sich ständig an und sagt, das bringt mir alles überhaupt nichts. Euer ganzes Getue. Ich will was Echtes. Und das will Gott schon im Alten Testament. Er sagt, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen. Fromm schwätzen können sie. Aber ihr Herz ist fern von mir. Ich will was Echtes. So, ihr habt es geschafft. Drei Antworten auf die Frage, was ist echte Frömmigkeit? Echte Frömmigkeit ist was anderes als Gesetzlichkeit und sie zeigt sich in einem freien Genuss der Schöpfung und in Dankbarkeit gegenüber Gott. Echte Frömmigkeit ist was anderes als Religiosität und sie zeigt sich in einem vertrauensvollen Glauben an den lebendigen Gott. Und sie ist was anderes als scheinheilige Heuchelei und zeigt sich in der Echtheit meines Redens, meines Verhaltens und so weiter. Und jetzt möchte ich am Schluss sagen, eigentlich ist Frömmigkeit, was wir am Anfang für was uralt Verstaubtes gehalten haben und wo es mir auch so geht, dieses Wort, dieser Begriff, eigentlich ist Frömmigkeit was richtig cool ist. Eigentlich gibt es gar nichts Cooleres. Und eigentlich müsste es so sein, dass die Menschen da draußen um uns rum durch die Gegend laufen und sagen, sag mal die Christen da, die bei den APs und BPs und CPs. Es gibt ja absolut gar nichts Cooleres auf dieser Welt. Niemand sind so coole Socken wie die Christen, wie die Frommen. Und eigentlich müsste der Begriff die Frommen so einer sein, dass jeder da draußen sagt, will ich auch. Sowas will ich. Und es macht mich sauer, es ärgert mich, dass das Gegenteil der Fall ist. Dass die da draußen rumlaufen und von frömmelnden Typen und sowas reden und fromm so irgendwie synonym für lahmarschig, verklemmt und gesetzlich ist. Weil das Gegenteil die Botschaft von Paulus und der Bibel ist. Und darum möchte ich eigentlich gerne wieder dahin kommen. Ich möchte wieder ein echt frommer Mensch sein und nicht bloß ein Lammfrommer. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen um uns herum das an uns ganz neu entdecken, dass es nichts Cooleres gibt, als ein echter Frommer zu sein. Amen.
Jeden Tag ein Stückchen sterben.
Jesus, es macht mich traurig, dass wir es so schlecht drauf haben, eine echte, lebendige, ansteckende, befreite Frömmigkeit zu leben. Ich finde es so schade, Herr, dass dieses Wort verhunzt ist, dass wir es geschafft haben, es runterzuziehen. Aber gleichzeitig bin ich voller Hoffnung, Herr, dass du uns ganz neu dazu befähigen kannst, uns Christen in diesem Land ganz neu dazu befähigen kannst, etwas anderes in unsere Welt hineinzutragen. Eine neue Echtheit, eine neue Überzeugtheit, ein neues Feuer, eine neue echte Frömmigkeit. Und das wünsche ich mir, Herr. Ich wünsche mir, dass du bei uns, bei mir anfängst und dass es sich neu ausbreitet in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in unserer Politik, in unserer Wirtschaft. Dass es neu klar wird, was ist ein echtes, hingegebenes Leben? Was ist ein echter Glaube an den lebendigen Gott? Fang bei uns an, Herr. Schaffe neue Erweckung und gib, dass wir nicht lammfromm sind, sondern echt fromm werden können.
Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du diese Woche uns begleitest. Und wir möchten dir unsere Geschwister bringen, die krank sind, die in Not sind und die alleine sind, die traurig sind und für die diese Zeit keine Freude bringt. Wir möchten dich bitten für unsere Gemeindeleiter, für alle, die Verantwortung tragen in Gemeinde, Gemeinschaft, aber auch für alle, die Verantwortung tragen in der Regierung und in der Verwaltung. Leite du sie, lenke sie und gib ihnen die richtige Entscheidung ins Herz. Und Herr Jesus, möchte ich bitten für unsere Geschwister weltweit, die nicht in Freiheit leben dürfen, die bedrängt sind, die verfolgt werden, die sich im Geheimen treffen müssen. Stärke sie und richte sie immer wieder auf. Und so dürfen wir dich gemeinsam mit deinem Gebet bitten. Vater, unser Himmel.
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ja, das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Eine Erfahrung, die man immer wieder machen darf. So ging es uns auch bei der Frage eines Jugendreferenten für Freudenstadt. Seit 2016 im Herbst haben wir jemanden gesucht und trotz einiger Bewerbungsgespräche irgendwie niemanden gefunden, der da ja, sich der Stelle annehmen möchte. Und dann gab es dieses Jahr im Frühjahr plötzlich einen Anruf aus Freudenstadt und da hat die Theresa mich angerufen und sie war am Überlegen, ob das was für sie wäre, eben nicht so ein reiner Jugendreferentenstelle, sondern sowas vielleicht kombiniert es auch mit Integrationsarbeit, etwas, was er sowieso schon macht, da sagt sie dann gleich ein bisschen was. Und dann ging das noch so ein bisschen hin, gar nicht so lang. Und zum September ist es schon gestartet mit so einer Kombistelle. Da wird sie gleich ein bisschen was beschreiben davon, weil hätten das natürlich gerne im Rahmen einer Bezirksveranstaltung gemacht. Nur haben wir im Moment kaum Räume, wo wir alle als Bezirk irgendwie reinpassen würden. Deswegen muss Theresa jetzt das mehrfach irgendwie machen, sich hier vorstellen. Und ich freue mich aber, dass du da bist, aber ich habe dich völlig aus den Augen. Ich weiß gar nicht, von wo du jetzt kommst. Ach, da bist du, genau. Geht's dir genau wie dir vor. Du guckst rum und genau.
So, ja, genau. Ich freue mich trotzdem, dass ich hier sein darf, auch wenn eine Bezirksveranstaltung vielleicht manches einfacher gemacht hätte. Ich bin Theresa Heitzmann, bin in Freudenstadt geboren und aufgewachsen, war dann ein Jahr auf den Philippinen zum FSJ und habe dann in Ludwigsburg Soziale Arbeit studiert. Dann war ich wieder zurück in Freudenstadt und habe mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern gearbeitet. Und diese Arbeit ist jetzt ausgelaufen oder ist am Auslaufen. Und für mir war es einfach so ein Herzensanliegen, dass da irgendwas weitergeht, weil ich einfach gemerkt habe, okay, meine Jungs, die sollen jetzt mit 21 voll oder selbstständig sein. Sind sie auch so einigermaßen. Aber ich denke, jeder, der über 21 ist, weiß, dass man ab und zu mal noch so Fragen hat und ab und zu mal noch jemanden braucht für verschiedene Dinge. Genau, und das war so die Idee, die ich dann hatte, dass ich gesagt habe, ich würde da irgendwie gern was machen, aber irgendwie würde ich auch gern bei den APIs mehr machen als das, was ich bisher tun kann. Und so haben die APIs, haben wir gemeinsam diese Stelle geschaffen, wo ich jetzt im September mit 60% angefangen habe und 40% Kinder- und Jugendarbeit bei den APIs in Freudenstadt mache und 20% Integrationsarbeit. Genau, wer da noch mehr wissen möchte, irgendwo, ich glaube, da liegen noch meine Newsletter, da gibt es noch mehr Infos oder der erste Newsletter liegt da. Hinten sind auch meine Kontaktdaten drauf oder die Anmeldung für den Newsletter. Genau, wer da noch mehr Interesse hat oder vielleicht kann man auch nachher noch irgendwie reden. Genau, so viel zu mir.
Ja, Theresa, wunderbar, dass du da bist. Das ist meine Kollegin aus Freudenstadt, genau. Ich möchte noch was, also vielen Dank, sage ich jetzt mal. Ich möchte noch was zum Hoffnungsland in Dornstetten sagen. Gerade können wir ja keine Gruppen und nichts machen, aber wir haben uns was super Tolles ausgedacht. Wir wollen nämlich auf unserer Homepage, wollen wir einfach jetzt was Neues anbieten, und zwar die Hoffnungsgeschichten. Das heißt, ich werde ab und zu mal mit verschiedenen Leuten sprechen, kurze Interviews geben oder ich werde sie nicht geben, ich werde sie aufnehmen. Und die Menschen, die ich interviewe, die werden ihre Geschichte mit Jesus erzählen oder ihre Hoffnungsgeschichte. Und wir wollen einfach ja, als Hoffnungsland Hoffnung raustragen, auch zu den Familien, zu den Kindern, zu allen Leuten. Und das ist, denke ich, eine ganz gute neue Möglichkeit einfach, wo sich jeder mal reinklicken kann und mal gucken kann. Und wir sind gespannt, was daraus entsteht. Genau, das kurz zur Info, was gerade so in Dornstetten los ist.
Genau, das hatte ich nämlich gar nicht so genau gesagt. Also die Theresa ist bei der Aktion Hoffnungsland angestellt. Nicht direkt bei den APIs, aber dann doch irgendwie bei den APIs. Wer das genau erforschen will, darf es dann sich gerne im Internet da gucken, wie das alles zusammenhängt. Und wir sind da echt dankbar dafür, für die Möglichkeit einer Aktion Hoffnungsland auch ja, nach außen zu gehen. Tatsächlich nicht nur zu sagen, wir sind eben hier als Gemeinschaft zusammen, sondern wir wirken in Orte hinein mit dieser Arbeit. Jetzt in Freudenstadt mit dem Projekt, in Dornstetten, mit dem, was die Katrin hier gestaltet. Und sind da echt dankbar und sind auch dankbar für jeden, der das natürlich auch unterstützt. Zum einen im Gebet und zum anderen auch finanziell. Auch da gibt es bestimmt irgendwie Infos noch.
So, jetzt gibt es noch ein paar Dinge zu sagen. Als erstes mal ganz herzlichen Dank dir, Cornelius, für deine Botschaft über die Frömmigkeit, die uns sicher weiter beschäftigen wird. Und wir haben dir Kleinigkeit, magst du geschwind nach vorne kommen? Ein Kalender für das neue Jahr und vielen herzlichen Dank.
Ich danke. Danke.
Unser nächster Christustreff ist am 6.12., der Nikolaustag, wieder hier. Herzliche Einladung. Dann, wie jede Woche und wie gehabt, Donnerstag Bibelgebetskreis in der Zollstockstraße 1. Im Moment, ihr wisst es alle, in zwei Gruppen zu jeweils maximal 10 Personen. Das heutige Opfer ist ganz passend für Hoffnungsland und zwar 100%. Und hinter steht das Kästle, da liegen auch noch Flyer und der Newsletter von der Theresa aus. Nehmt es mit, verteilt es auch weiter. Dann hätten wir jetzt eigentlich noch ein Segenslied gesungen, aber ich denke, in Anbetracht der Zeit spricht uns der Cornelius der Segen zu.
Das mache ich gerne. Steht ihr dazu auf oder bleibt ihr? Ja. Geht in diese Woche unter dem Segen des lebendigen Gottes, auf den ihr eure Hoffnung setzt. Der Herr segnet dich und behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht über dich und gibt dir Frieden. Amen.
Dann wünschen wir euch alle jetzt ein gutes Nachhausekommen. Könnt auch noch ein bisschen da bleiben, miteinander reden. Und dann denkt dran, die Einbahnstraße, dahinter ist der Ausgang. Und bis hoffentlich zum nächsten Christustreff. Seid gesegnet.